Die Gesellschaft ist gespalten, einfach durch diejenigen, die sehr vieles mitgemacht haben und die vielleicht auch heute nicht eingestehen können und wollen, dass es vielleicht nicht alles richtig war, auch was sie ganz persönlich gemacht haben und getan haben. Und all diese Leute, die wollen keine Aufklärung haben, wollen keine Aufarbeitung haben, die wollen gerne einfach dieses Kapitel schließen, das vielleicht kein schönes war, aber es schließen und ein Neuanfang. Und dann wiederum begegnen mir so viele Leute, die haben noch so viel Wut in sich. Die haben noch so viel Schmerz in sich. Die sagen, mir ist Unrecht getan worden und ich möchte hier noch sehen, dass Verantwortliche vor Gericht stehen. Ich kann damit nicht abschließen, weil man mir jetzt sagt, irgendwie jetzt mach mal halblang und das ist jetzt mal gut und das ist jetzt hier ein paar Jahre her, jetzt halt mal die Klappe. So kann man nicht mit einer Gesellschaft umgehen.
Sonntag, 3. August 2025. Willkommen bei In Dubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Die Corona-Generation, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht wurden. So heißt das aktuelle Buch von Birgit Kelle und Eva Demmerle. Und eine der beiden Autorinnen habe ich heute zu Gast, nämlich Birgit Kelle. Und gemeinsam werden wir über die Corona-Generation sprechen, aber nicht alleine. Ich habe einen weiteren Gast, nämlich die Journalistin und Musikwissenschaftlerin Martina Binnig, die aktuell einen Artikel auf der Achse des Guten hat unter dem Titel Aufklärung ist Desinformation. Wir reden also darüber, was in der Corona-Generation passiert ist und wie es mit der Aufklärung um eben diese Taten bestellt ist. Hallo Birgit, hallo Martina.
Ja, schön, dass wir über dieses Thema sprechen. Und ich bin gerade schon gespannt, was darunter zu verstehen ist, dass Aufklärung Desinformation ist.
Erstmal
Spannender
hallo.
Titel. Ja.
Ja, hallo Martina.
Hallo.
Und dann erstmal eine Frage. Eva Demmerle ist die Co-Autorin. Wer ist Eva Demmerle?
Eva Demmerle ist eine langjährige Mitstreiterin von mir und eine gute Freundin. Und die Idee für dieses Buch ist gemeinsam von uns entstanden. Sie ist Historikerin und war die letzte Sekretärin von Otto von Habsburg. Insofern kennt sie sich mit historischen Dingen sehr gut aus. Und so haben wir uns entschieden, zusammen dieses Buch zu machen und uns sie mehr den Rechercheteil, ich den Schreibteil, sodass wir eine Arbeitsteilung hatten für dieses Buch.
Historisch geht das Buch auch los, denn es wird erst einmal die Chronologie beschrieben, also all die Dinge, die ab 2020 dann gemacht wurden. Und ich gestehe, obwohl ich es erlebt habe und ich war ja dabei, war ich wieder schockiert, als ich gelesen hatte, was wir denn da alles gemacht haben. Und ein Wort, das mich richtig wieder fertig gemacht hat, war das Wort systemrelevant. Es wurde ja eingeteilt in systemrelevante Berufe und Dinge und in Dinge, die nicht systemrelevant waren. Und was damals als nicht systemrelevant erachtet wurde, waren die Kinder, waren die Schulen, die wurden dicht gemacht. Die Zukunft der Kinder, die Ausbildung der Kinder war nicht systemrelevant. Birgit, um Himmels Willen, wie konnte das passieren?
Ja, wie konnte das passieren? Tatsächlich, diese Chronik war so gar nicht geplant für das Buch. Die ist entstanden, als wir angefangen haben mit der Recherche, weil wir selber festgestellt haben, man muss überhaupt erstmal in Erinnerung rufen wieder, weil tatsächlich ganz viele Dinge den meisten Leuten gar nicht mehr bekannt ist, beziehungsweise sie manche Dinge vielleicht nie auch selbst erlebt haben, wenn man nicht selbst Kinder hatte in dieser Zeit, also nicht mit dem Alltag der Kinder konfrontiert waren und die Frage, wie sich diese verändert hat, ist uns klar geworden beim Schreiben, dass wir das überhaupt erklären müssen, weil wir bis heute auch nach wie vor solche Sprüche zu hören bekommen, so nach dem Motto, na ja, da ist ja mal ein paar Wochen die Schule ausgefallen, da sollen die sich mal nicht so haben und das kann ja alles nicht so schlimm sein und kann auch nicht so schlimm gewesen sein. Das heißt, für viele Erwachsene und gerade auch für solche, die selbst gar keine Kinder in ihrem direkten Umfeld mehr hatten, herrscht gar keine Erinnerung mehr genau daran, wie sind die Abläufe gewesen und vor allen Dingen, wie hat sich das aus der Perspektive von Kindern entwickelt und nicht aus der Perspektive, wie schauen Erwachsene drauf, weil die Perspektiven sind da sehr unterschiedlich. Die Frage, wie erlebt ein Dreijähriger oder ein Sechsjähriger oder ein 14-Jähriger, der gerade frisch verliebt ist, die einen Lockdown, sind völlig unterschiedliche Perspektiven davon, wie ein Erwachsener das durchlebt hat, diese Zeit auch den Lockdown gemeistert hat, wie er seinen Alltag vielleicht einfach weiterhin bequem einfach nur am Laptop gearbeitet hat, aber sich sonst nicht viel verändert hat. Für Kinder und Jugendliche hat sich das Leben dramatisch verändert durch die Schulschließungen und durch die Lockdowns, durch das Stilllegen im Prinzip ihrer gesamten Freizeittätigkeiten, aber auch ihres normalen Alltages. Es ist für Kinder nicht nur Bildung, sie gehen nicht nur in die Schule, um zu lernen, sondern es ist auch Sozialisation, es ist Training im Umgang mit anderen, es ist Freunde finden, Freunde behalten. Das ist quasi für viele, gerade auch noch die, die vielleicht sogar im Ganztag in der Schule sind, ein völliges Umkrempeln ihres kompletten Lebens. Und das konnten sich, glaube ich, viele Leute gar nicht vorstellen, was das bedeutet für ein Kind, wenn man ihm von heute auf morgen, und zwar für einen sehr langen Zeitraum, immer wieder das normale Leben einfach nimmt.
Martina, die Bildung der Kinder war nicht das Einzige, was eingeschränkt wurde. Auch die Bildung der Erwachsenen wurde eingeschränkt. Theater durften nicht öffnen, Konzertsäle mussten geschlossen bleiben. Im Februar 2023 hatte ich dich zu Gast in der Folge 265 unter dem Titel Der geimpfte Gefangenenchor. Und da haben wir genau darüber gesprochen, was denn da los war, dass die Menschen ja nicht mehr das machen konnten, was sie zu Menschen macht. Das ist ja das, was ich immer so erschreckend fand. Also essen, trinken, das machen Tiere ja auch. Das, was uns ja elementar vom Tier unterscheidet, ist, dass wir Kunst erschaffen können. Und dann wurde uns erklärt, das zutiefst Menschliche, das, was uns überhaupt erst zum Menschen macht, das wurde als nicht systemrelevant erklärt.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Erstmal möchte ich aber sagen, dass ich es toll finde, dass Birgit Kelle wirklich die Perspektive der Kinder mal aufs Tapet bringt. Denn das ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, wie mit den Kindern umgegangen worden ist. Also ich muss gestehen, ich selbst habe keine Kinder und mein Patenkind ist jetzt auch mittlerweile schon erwachsen. Aber ich hatte sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun in der Zeit, weil ich an einer Musikschule unterrichte und die wurde natürlich auch geschlossen. Dann gab es natürlich diese Möglichkeit, per Zoom oder per andere Dienste zu unterrichten, aber das ist natürlich längst nicht dasselbe. Es war immerhin so, dass wir dann ganz regelmäßig Kontakt hatten durch die Zeit hindurch. Und je nach Verbindung und je nach Setting, also welche Geräte der Schüler zur Verfügung hatte, war Unterricht möglich, aber manchmal eben auch nicht. Also ich unterrichte zum Beispiel unter anderem Kontrabass und der Kontrabass wird von Zoom als Hintergrundgeräusch, als Staubsauger quasi erkannt und dann erstmal komplett ausgeblendet. Da gibt es ja dann diese speziellen Einstellungen mit Musiker, Originalton an und aus und so weiter. Das ging dann manchmal, aber manchmal auch nicht. Was zur Folge hatte, dass ich dann zwar gesehen habe, dass sich die Seite bewegt, ne? Ja, die Seite schwingt, aber ich habe halt nichts gehört. Und unter diesen Umständen kann man nicht wirklich gut unterrichten. Ich musste manchmal optisch unterrichten. Von daher habe ich natürlich in dieser Zeit eben auch die Perspektive der Kinder und Jugendlichen sehr hautnah mitbekommen. Deswegen also ganz toll, dass es dieses Buch gibt. Ich kann vielleicht kurz erwähnen, ich habe nämlich gerade vor dem Gespräch mit dem Gunter Frank telefoniert, zufällig. Und er schreibt gerade sein drittes Corona-Buch. Er hat ja zwei sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, schon zu dem Thema. Und dieses dritte Buch schreibt er zusammen mit dem Immunologen Kai Klapproth und mit mir. Und wir sind da auch gerade in den letzten Zügen sozusagen. Das heißt, das Buch steht kurz vor Abgabe. Und in diesem Buch geht es auch darum, die Perspektive zu erweitern. Also im Grunde nehmen wir eine komplette Gesellschaftsanalyse vor, und fragen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Ne? Denn eigentlich gibt es in unserem Staat ja jede Menge Sicherungsinstitutionen, so dass es eigentlich nicht dazu hätte kommen dürfen, dass Medikamente, die in keiner Weise ausreichend getestet sind, einfach so zugelassen werden und das auch noch mit einer riesigen Propaganda verbunden wird. Also dieses Buch teilt sich auf in drei große Kapitel, kann ich vielleicht ganz kurz noch dazu sagen. In dem ersten Kapitel geben wir sozusagen ein Update zum Stand der Dinge, was wirklich Corona-spezifisch ist, in Form von Fragen, die ein Untersuchungsausschuss dringend klären müsste. Der zweite Teil macht dann ein Riesenfass auf. Da fragen wir eben, wie konnte es dazu kommen? Das geht dann bis dahin, dass wir zum Beispiel auch untersuchen, wie der KGB am
Narrativ des Klimawandels oder des überhaupt dieses ganzen Ökokomplexes beteiligt war. Also bis dahin geht das, ja, da machen wir wirklich ein ganz großes Fass auf. Und im dritten Kapitel geht es dann darum, was steht schon konkret in den Startlöchern? Denn das ist ja der entscheidende Punkt. Corona ist ja nicht vorbei. Man könnte eher sagen, Corona war eine Blaupause für alles Mögliche, was noch kommen kann. Denn zum Beispiel auf EU-Ebene sind Verordnungen schon beschlossen worden, die jetzt noch nicht in Kraft getreten sind, aber noch in Kraft treten. Und wenn man sich das so alles mal anschaut, oder jetzt auch, da würde ich gerne auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, die internationalen Gesundheitsvorschriften zum Beispiel. Also wenn man sich das alles anschaut, wird einem ja Angst und Bange. Das kann nämlich darauf hinauslaufen, dass das, was wir in Corona erlebt haben, einfach mit anderen Vorzeichen genauso sich wiederholen wird.
Darüber werden wir sprechen, aber ich möchte erst über den Online-Unterricht sprechen, den du angesprochen hast. Denn Birgit, in dem Buch, im Kapitel 3, Generation Depression, so heißt das Kapitel, schreibt ihr, Einsamkeit, digitales Abdriften, Suchtverhalten, psychosoziale Störungen, Depression, Suizid. Es ist fast wie eine sich selbst verstärkende Spirale, in die manche Jugendliche gerieten. Dass die Smartphones im Lockdown für Kinder oft das einzige Tor zur Welt darstellte, war Fakt und Problem zugleich. Für dich ist gerade der Online-Unterricht eine Art Einstiegsdroge gewesen für die Depression, oder?
Ja, man kann sagen, dass man durch diesen Zwang oder diese Umstellung auf Online-Unterricht als einzige Option Öl gegossen hat in ein bereits loderndes Feuer. Also jeder hier, gilt als Binsenweisheit der Erziehungswissenschaften, dass wir die Bildschirmzeit unserer Kinder begrenzen sollen. Überall wird problematisiert, die Kinder sind zu viel und zu lange am Smartphone, sie bewegen sich zu viel unkontrolliert in digitalen Räumen, sie verlernen das analoge, die analoge Kommunikation, vereinsamen vor Bildschirmen, haben keine echten Freunde mehr, sondern wollen Follower haben. Es ist ein tiefgreifendes Problem in einer Gesellschaft, das erst aufgetaucht ist, auch dadurch, dass immer jüngere Kinder, sagen wir mal, weltweit kann man sagen, wir eine neue Generation von Kindern haben, die mit Smartphones groß wird und wir noch überhaupt nicht genau wissen, welche Auswirkungen das haben hat. Aber alle Auswirkungen, die wir bislang kennen, sind dramatisch und sind immer schlecht. Das heißt, wir wurden angeleitet als Eltern, um Himmels Willen, Bildschirmzeit kontrollieren, reduzieren, die Kinder sollen draußen spielen, sie sollen mit echten Menschen Beziehungen aufbauen und so weiter. Und dann kommt eine Pandemie daher und eine Politik dazu, die sagt, die Kinder sollen jetzt über viele Wochen und Monate, der erste Lockdown war 106 Tage, der zweite in der Spitze 186 Tage. Man hat also Kinder, kann man sagen, immer wieder über Monate ihres sozialen Lebens beraubt. Und das einzige Tor zur Welt war tatsächlich der digitale Raum. Und sie waren jetzt auch, sollten jetzt auch vor die Bildschirme. Und selbstverständlich kann man nicht kontrollieren, ob das Kind einfach nur am Unterricht teilnimmt und lernt oder was es sonst noch macht. Es wäre fast unmenschlich gewesen, im Übrigen den Kindern zu sagen, ihr dürft das Laptop benutzen, um zu lernen und um am Unterricht teilzunehmen, aber ansonsten gar nicht. Wie sollten sie denn sonst kommunizieren mit ihren Freunden, wenn nicht online? Das heißt, für viele Kinder hat sich der Tag nur noch vor dem Bildschirm abgespielt. Es war das Tor zur Welt in vielfältiger Hinsicht mit allen Gefahren. Und wir haben den Grundstein gelegt eben zu bedenklichen Entwicklungen, die es vorher schon gab, die jetzt verstärkt wurden. Man weiß eben, dass sich ein Online-Süchte entwickeln, dass die Kinder auch in Chatrooms im Übrigen in den Umgang von Leuten kommen, die ihnen nicht gut tun. Also wir regeln die Sicherheit der Kinder im analogen Raum, aber in der digitalen Welt überlassen wir sie auch Sexualstraftätern und so weiter. Aber das größte Problem war tatsächlich, dass sich dadurch bedenkliches Sozialverhalten und auch Störungen in der Psyche entwickelt haben. Die Kinder sind vereinsamt zu Hause und das Ganze wurde verstärkt dadurch, dass es ja keine Option auf Besserung gab und auch keine Therapie. Man hat ja das gesamte Gesundheitssystem runtergefahren, sprich Arztbesuche und auch therapeutische Begleitungen waren zum Teil überhaupt nicht mehr vorhanden. Auch Tageskliniken, die früher vielleicht noch geholfen haben, gerade in der Psychotherapie. All das wurde runtergefahren und gleichzeitig explodierten die Zahlen quasi von Suchtverhalten, von Essstörungen, Schlafstörungen, Phobien bei Kindern, die sich zu ausgewachsenen Depressionen und depressiven Verhalten, aber auch bis hin zu Suizidgefährdung auswuchsen. Und vielleicht um eine Zahl dazwischen zu, weil man eben keine Therapeuten für die Kinder hatte, ist die Zahl der den man verschrieben hat, also dass man die Kinder mit Psychopharmaka dann stillgelegt hat, die Zahl der Verschreibung ist um 65% gestiegen in dieser Zeit. Das heißt, man hat anstatt Therapie hat man ihnen Pillen verschrieben, um sie ruhig zu stellen zu Hause. Man kann es nur so plakativ sagen. Und die Zahlen, die vorliegen über die Zahl der Suchtkrankheiten, Essstörungen und so weiter. Also Essstörungen bei Teenager-Mädchen um 40% gestiegen. Die Depressionen, all diese Zahlen sind im 30er, 40er Bereich. Ja, also man kann wirklich sagen, es ist nichts anderes als die Explosion von Zahlen, aber auch die Zahl der Kinder, die zu Hause Gewalterfahrungen, Missbrauchserfahrungen hatten. Auch das, es lässt sich alles mit Statistiken belegen, mit amtlichen Statistiken. Also wir haben explizit darauf geachtet, wir wollten verlässliche Zahlen und Zahlen, die nicht in Verdacht geraten, sie seien ja irgendwie dubios, sondern wir haben Krankenkassendaten, Statistisches Bundesamt, die offiziellen staatlichen Institute, was die für Zahlen herausgegeben haben. Das heißt, es war dokumentiert und das Schlimme war, es war sehr früh dokumentiert. Man wusste sofort, hier läuft etwas ganz gravierend schief, schon nach dem ersten Lockdown. Und da ging allerdings die Schulschließung erst richtig los. Also, obwohl man wusste, allein schon kurze Schulschließungszeiten sind, schlagen sich sofort durch auf die Gesundheit der Kinder, auf die psychische Gesundheit und auf das Lernverhalten, hat dann erst die Schulschließungspolitik erst so richtig begonnen.
Ich denke, das war ja sicher auch ein Punkt, dass die ganze Digitalbranche durch diese Krise massiv unterstützt werden sollte. Das war sicherlich kein Zufall. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, als die Musikschule endlich wieder öffnen durfte, dass die Schüler dann doch alle auch in Präsenz wiedergekommen sind. Es war erst das Angebot, wer möchte, kann weiterhin digitalen Unterricht bekommen. Und dann habe ich gedacht, na ja, vielleicht ist es für manche bequem, die bald mit dem Fahrrad fahren müssen zum Beispiel. Aber so war es nicht. Es waren alle sofort wieder in Präsenz da. Das zeigt auch, dass das natürlich eine ganz andere Qualität hat als dieser ganze digitale Unterricht.
Allerdings ist diese Reaktion leider überhaupt nicht typisch für die Masse der Kinder, muss man
Ach
leider
so.
sagen, weil tatsächlich sehr, sehr viele Kinder, und das hängt möglicherweise auch vom Alter der Kinder ab, gerade bei den jüngeren Kindern, die haben nahezu verlernt, also man nennt das Sozialphobien, also die haben verlernt, umzugehen mit anderen. Sie haben eine neue Scheu entwickelt, weil sie diesen natürlichen, normalen Umgang, morgens aus dem Haus zu gehen, mit anderen Menschen, außer mit den eigenen Familienmitgliedern überhaupt zu sprechen. Wir betrachten das so als etwas völlig Banales oder denken vielleicht nicht darüber nach, aber das ist erstmal ein Lernprozess, ein Überwindungsprozess auch für Kinder. Und wenn ein Kind klein ist und überhaupt erst die Interaktion mit anderen, mit Erwachsenen, mit Fremden, mit Gleichaltrigen in der Gruppe, soll es ja noch lernen. Denn auch dafür schicken wir die Kinder ja in den Kindergarten und in die Schulen, weil sie dort sozialfähig werden in der Gruppe. Wenn diese Sozialisierung nicht stattfindet, und man sich stattdessen antrainiert, eine digitale Kommunikation, einen Abstand über einen Bildschirm, aber keinen echten Umgang mehr miteinander. Es gibt viele Kinder, die haben den Anschluss an die Gesellschaft verloren. Die sind nicht mehr sozialfähig. Die gehen nicht mehr raus. Die versacken in ihren Zimmern und zwar auch nach Corona. Und deswegen ist es eben gerade das so dramatisch und das wird nicht gesehen. Berichten aber sehr viele Eltern zum Beispiel von Teenagern. Also das gerade und da besonders auch bei den Mädchen, dass sie quasi dieses Verhalten beibehalten haben. Und eben nicht wieder rausgegangen sind, sondern im Prinzip in ihren Zimmern zurückblieben, den Kontakt, die nicht mehr schulfähig waren, den Anschluss nicht mehr bekommen. Wir haben im Buch einen Vater zitiert von einer Tochter, die genau in diese Spirale hineingeraten ist. Und er sagte irgendwie, es war, als könnte sie nicht mehr andocken an andere Menschen. Sie kann einfach nicht. Sie will das auch nicht mehr. Diese Kinder und Jugendlichen gehen in eine komplette Verweigerung. Bei kleinen Kindern geht das auch so weit, dass die kaum mehr sprechen. Manche haben gar nicht sprechen gelernt, richtig. Weil wie soll man eben auch in einem Kindergarten, wenn die Erzieherin eine Maske vorm Gesicht hat, vor dem Mund, kann ich nicht vernünftig sprechen lernen? Und so sind die Auswirkungen auch je nach Altersgruppe eben völlig unterschiedlich. Bei den kleinen Kindern haben wir Entwicklungsverzögerungen. Die motorische Störung, aber auch Sprechstörungen, Sprachstörungen. Diese Kinder haben keinen großen Wortschatz und können auch nicht sprechen und wollen auch nicht wirklich sprechen. So, während bei den Teenager-Jungs, die sind quasi im Internet versackt und wurden dick und die Mädchen sind im Internet versackt und wurden magersüchtig. Also man sieht auch völlig geschlechtsunterschiedliche Reaktionen auf die Frage, wie gehe ich damit um? Aber sehr viele Kinder haben sich ein Verhalten antrainiert in dieser Zeit, das sie nach Corona eben leider nicht mehr abgelegt haben, sondern so geblieben sind.
Und da möchte ich den politischen Aspekt mal mit reinbringen. Denn was diese Kinder der neuen Corona-Generation, wie du es beschreibst, Birgit, nicht mehr haben, sind eigene Erfahrungen, eigene Erlebnisse. Sie haben nur noch Bilder. Bilder, die präsentiert wurden. Und wir wissen aus der Forschung, dass gerade der Faschismus mit Bildern arbeitet. Wenn ich die Masse bewegen möchte, brauche ich Bilder. Und genau das ist es, was gerade gefördert wird, Martina. Und da hast du ja schon angesprochen, wie das weitergeht, wie auch andere Bilder jetzt benutzt werden, um Angst zu schüren, um dann mit dieser Angst dann auch Politik machen zu können. Angst vor dem Klimawandel, Angst vor anderen Katastrophen. Und die Menschen erleben nur noch diese Bilder und das rund um die Uhr im Internet, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, erleben sie das eben nicht, sondern sie sehen es nur. Sie gehen nicht mehr raus, sie haben keine wirklichen Kontakte mehr und werden dadurch sehr ängstlich und somit leicht verführbar.
Ja, und da spielt auch der erweiterte Gesundheitsbegriff der WHO mit hinein. Das ist dieser One-Health-Ansatz, der besagt im Grunde, dass alles miteinander zusammenhängt, Tiere, Umwelt, Mensch und so weiter. So wird ja auch im Grunde der Ausbruch von Corona erklärt. Es ist ja die böse Fledermaus gewesen auf dem Markt und so weiter. Und die konnte nur sich dahin entwickeln, weil der Klimawandel sie dazu gebracht hat. Also ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp. Aber im Grunde argumentiert die WHO so. Und das macht das auch gefährlich, dass jetzt alles praktisch als Ursache oder als Auslöser einer Krise genommen werden kann und das auch noch unter den großen Deckmantel der Gesundheitsfürsorge. Also dieser One-Health-Ansatz, den finde ich da sehr, sehr problematisch. Und der spiegelt sich eben auch in den Verträgen wider, die die WHO praktisch ja allen Ländern der Welt aufdrängen will.
Ich höre also
Also.
raus, dass der Mensch immer mehr zum Mittel, zum Zweck erklärt wird. Also da haben irgendwelche Leute irgendwelche Vorstellungen, wie sie glauben, die Welt retten zu können, zu müssen und zu dürfen. Und dann ist der Mensch halt nur noch ein bloßes Mittel und wird dann auch so behandelt und zur Not dann mit Pillen oder irgendwie anders therapiert und ruhig gestellt, damit er auch ja als Zahnrad im Gefüge funktioniert. Das ist, wie ich finde, ein etwas problematisches Menschenbild.
Absolut. Natürlich stecken aber auch ganz handfeste Interessen dahinter, ne? Also die WHO, das wissen wir ja alle, wird eben nicht mehr von den Staaten überwiegend finanziert, sondern von privaten Geldgebern, die natürlich Eigeninteressen dadurch voranbringen wollen, sei es jetzt die Pharmaindustrie oder wer auch immer. Aber das stimmt schon, der Mensch als Individuum zählt da nicht mehr, sondern es geht um die Profite der Konzerne, der Investoren und so weiter. Also in dem Zusammenhang finde ich es wichtig, darauf hinzuweisen, dass jetzt in diesen überarbeiteten internationalen Gesundheitsvorschriften zum ersten Mal auch der Begriff pandemische Notlage definiert worden ist oder festgehalten worden ist. Also diese Gesundheitsvorschriften, die gibt es ja schon seit 1971 und die werden immer angepasst. Aber jetzt ist auf einmal die pandemische Notlage ein ganz zentraler Begriff. Es gibt ja diese beiden Verträge, also den Pandemievertrag oder Pandemieabkommen, sagt man meistens, und eben diese Gesundheitsvorschriften, die ineinander übergreifen. Man hat jetzt insgesamt mehr über das Pandemieabkommen in der Öffentlichkeit gehört. das regelt, wenn man da drauf schaut, im Grunde tatsächlich den Markt, würde ich mal sagen. Also die Länder müssen sich dann dazu verpflichten, zum Beispiel Routine-Impfprogramme zu installieren. Das heißt natürlich, sie müssen ständig Impfstoffe kaufen und so weiter. Während aber die internationalen Gesundheitsvorschriften konkreter eingreifen in das alltägliche Leben der Menschen. Es ist jetzt wirklich so, dass der Gesundheitsdirektor, sage ich mal, also Tedros, Empfehlungen abgeben kann. Zwar muss er sich mit den Ländern absprechen und es gibt auch noch so ein Gremium, den sogenannten Notfallausschuss, mit dem er sich abstimmen muss, aber die Mitglieder dieses Notfallausschusses hat er selbst bestimmt. Also man kann dann doch davon ausgehen, dass die nichts anderes entscheiden werden als Tedros selbst oder wer auch immer das mal sein wird. Und diese Empfehlungen, die kennen wir eigentlich alle aus der Corona-Zeit. Also er kann zum Beispiel die Überprüfung eines Impfnachweises empfehlen oder die Durchführung von Quarantänen oder auch Einreisestopps, also all das, was wir schon erlebt haben. Jetzt kommt nur noch hinzu, dass sich die Länder, die diese internationalen Gesundheitsvorschriften angenommen haben, das sind ja fast alle, die Frist lief ja am 19. Juli aus, dass die sich auch noch dazu verpflichten, Desinformation zu bekämpfen. Ganz offiziell. Ich meine, das haben wir auch schon erlebt während Corona, aber jetzt ist es sozusagen tatsächlich in einem völkerrechtlich verbindlichen Dokument festgehalten. Das ist ja nochmal ein weiterer Schritt.
Birgit, was mich bei dieser ganzen Sache so ein bisschen verängstigt, nicht ein bisschen, sondern sehr sogar. Ich bin ja ein Anhänger des Subsidiaritätsprinzips. Also, was die kleinere Einheit lösen kann, soll die kleinere Einheit auch bitte lösen. Die kleinste Einheit ist die Familie. Da können schon sehr viele Dinge sehr selbstbestimmt und verantwortlich geklärt werden. Und genau diese Eigenverantwortung soll ja jetzt torpediert werden. Wenn ich schon höre, dass die WHO jetzt in Familienangelegenheiten hineindiktieren möchte, kriege ich komplette Panik.
Ja gut, aber auch das ist ja ein Phänomen, das hat man in dieser Corona-Zeit eben genauso auch gesehen, dass der Staat sich nicht nur verpflichtet, sondern auch berechtigt fühlt, bis in den privaten Raum hinein zu regeln oder beziehungsweise selbst Eltern unter Kontrolle zu bekommen, wie sie mit ihren Kindern umzugehen hätten. Und zwar bis in den privaten Raum hinein. Es hat das, auch das ist eben an vielen Leuten, an vielen Erwachsenen vorbeigegangen und es zeigt typisch, wie ein Staat, der erst einmal anfängt, sich anmaßend zu verhalten und dem man das durchgehen lässt, anfängt, sich zu verhalten. Also die Gesundheitsämter von in verschiedenen Landkreisen haben damals in der Corona-Zeit angefangen, Drohbriefe, kann man sagen, an Familien, an Eltern mit Kindern zu schicken, um sie zu instruieren, wie sie mit ihren Kindern in ihren eigenen vier Wänden umzugehen hätten, falls man quasi einen Corona-Verdacht in der Familie hat. Und zwar ging das aber auch wirklich an Eltern von Kita-Kindern, also Kindergartenkinder. Wir sprechen hier von Kleinstkindern. Die Gesundheitsämter im Sommer 2020 fingen an, dann Briefe zu verschicken, wie man die Kinder zu Hause im Zimmer isolieren soll. Ich zitiere, also es sind isoliere. Und bei Zuwiderhandlungen drohten Zwangsgeldern oder eben auch, dass die Kinder aus der Familie genommen und in einer geschlossenen Einrichtung ausgesondert werden. Ne? Also in bestem Beamtendeutsch hat man den Eltern gedroht. Ich lese mal vor aus einem dieser Schreiben. Sollten Sie oder Ihr Kind den Absonderungen betreffenden Anordnungen nicht nachkommen oder lässt das Verhalten darauf schließen, dass meinen Anordnungen nicht ausreichend Folge geleistet wird, würde dann beim zuständigen Amtsgericht beantragt werden, dass die Kinder zwangsweise in einer geeigneten, abgeschlossenen Einrichtung abgesondert werden. Das sind Schreiben, die in Serie gingen und die erst eingestellt wurden, nachdem Gott sei Dank sich manche Eltern an die Medien gewandt haben und diese Schreiben in die Öffentlichkeit brachten. Das ist eine Drohung, eine standardisierte Bedrohungsschreiben von deutschen Gesundheitsämtern an Eltern, wie sie selbst, wie gesagt, im privaten Raum mit einem kranken Kind umzugehen hätten. Also nach Vorstellung dieser Leute hätten wir unsere Kinder bei Corona-Verdacht in ihre Zimmer einsperren müssen, um ihnen irgendwie durch eine frisch gesägtes Loch, durch eine Luke Essen reinzuschieben, bis sie wieder getestet, nachweislich gesund sind. Das sind die Vorstellungen von deutschen Beamten. Und das innerhalb kürzester Zeit. Und das zeigt, wie sich ein Staat und wie sich auch Menschen verselbstständigen, wenn sie glauben, sie halt hätten die moralische Höhe, über Ungeimpfte oder über Untertanen zu herrschen. Und es fügte sich nahtlos ein in eine Politik, die von Anfang an ja eben nicht wissenschaftlicher Evidenz oder auch den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen folgten. Ja, weil was braucht ein krankes Kind? Ja, braucht es, dass ich, also muss ich einen Dreijährigen, der wird bestimmt prima gesund, wenn ich ihn in sein Zimmer sperre, um ihn tagelang da nicht rauszulassen und ihm nur noch Essen irgendwie vor die Tür zu stellen. Das ist bestimmt genau der richtige Umgang mit Kindern. Aber auch dieses Kind als Pandemietreiber war ja eine politische Strategie, die durch dieses Papier vom Bundesinnenministerium, das schon im Frühjahr 2020 geleakt wurde, wo man ja sehr klar gesagt hat, man soll, also es war eine Angststrategie, die veröffentlicht wurde. Man soll der Bevölkerung Angst machen. In diesem Papier standen wörtliche Argumente, wie man dem Argument begegnen kann, dass Kinder irgendwie angeblich nicht von der Pandemie betroffen seien, was sie nachweislich kaum waren, tatsächlich. Ja, und dort steht, Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie etwa vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist das das Schrecklichste, was ein Kind hier erleben kann. Das war eine Kommunikationsempfehlung aus dem Innenministerium, wie man nach außen kommunizieren soll, um Kindern und Eltern Angst zu machen, damit sie eben auch gehorsam sind. Und das Schlimme ist, es hat ja auch funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Es haben sehr viele Eltern hatten Angst, dass ihre Kinder die Krankheit einschleppen zu Hause und damit die Großeltern töten oder irgendwas in der Art. Und Kinder haben das auch geglaubt. Was macht das mit einer Kinderpsyche, dass es Angst hat, wenn es mit anderen Kindern spielt oder wenn es seine Maske nicht brav trägt oder wenn es seine Hände nicht wäscht, dann tötet es aus Versehen Mama und Papa oder Oma und Opa. Wir haben das Kindern so gesagt. Lehrer haben das Kindern in der Schule auch so mitgeteilt und ihnen damit gedroht. Und es gibt Leute, die wollen jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, ach, ja klar, das war nicht notwendig und das stimmte auch gar nicht, aber haben wir trotzdem gemacht.
Und deswegen glaube ich, ist Aufklärung so schwierig, weil so viele mitgemacht haben. Und deswegen, Martina, Aufklärung ist Desinformation. Wenn so viele Leute mitgemacht haben, wenn zu viele Institutionen mit drin hängen und schon die Kritik zu der Zeit, da es passiert war, nicht erwünscht war, hat es doch Aufklärung im Nachhinein besonders schwer. Und dann ist es zumindest im bösen Sinne nachvollziehbar, dass all die, die mit drin hängen, jetzt dafür sorgen, zu erklären, Aufklärung sei Desinformation.
Genau, das ist der Punkt, denke ich. Ich möchte gerade noch ergänzen zu diesem sogenannten Panikpapier, von dem Birgit Kell gerade gesprochen hat. Da war ja unter anderem auch dieser Soziologieprofessor Bude, ich glaube Heinz heißt er mit Vornamen, ich weiß das jetzt gerade nicht genau, beteiligt. Und der hat sich dann später bei einer Podiumsveranstaltung, ich meine in Graz, irgendwo in Österreich, im Grunde verraten. Der hat nämlich gesagt, dass es ihnen darum ging, auch dieser ganzen Panikmache und dieses Einreden von Schuldgefühlen wissenschaftlich zu untermauern. Und dann hätten sie halt das mit Flatten the Curve erfunden, ne? Also mit dieser, man muss die Kurve abflachen. Aber das haben sie einfach nur so benannt, damit es so ein bisschen wissenschaftlich aussieht und damit die Leute dann dran glauben. Ich gebe es jetzt nicht wörtlich wieder, aber sinngemäß. Das hat er in der Öffentlichkeit gesagt. Das ja, legt ja schon bloß, wie es in den Leuten gedacht hat. Und natürlich ist jetzt das Interesse an echter Aufarbeitung nicht besonders groß, weil eben so viele darin verfangen waren und sich dann eingestehen müssten, dass sie etwas gehörig falsch gemacht haben. Und das tut ja niemand gerne.
Ja, es sind ja auch die Schadenersatzansprüche, vor denen wahrscheinlich sehr
Ganz
viele
konkret
Angst
auch.
haben. Sowohl die Pharmaindustrie, die sich natürlich eben mit ihren Verträgen die Verantwortung auf die Politik abgewälzt hat. Aber auch die Politik hat ja gar kein Interesse an einer echten Aufklärung. Es waren zu viele, auch zu viele Parteien beteiligt. Wir hatten zwar einen Regierungswechsel dazwischen, aber im Wesentlichen ging das weiter und man kratzt sich nicht gegenseitig an, dass jetzt im Moment irgendwie Jens Spahn angegangen wird. Es ist ein willkommenes Fressen irgendwie, um ihn jetzt loszuwerden. Aber genau genommen müssten all diejenigen, die jetzt Aufklärung fordern, sich die Frage gefallen lassen, warum eigentlich erst jetzt? Warum trampeln die Grünen jetzt erst auf der CDU rum? Sie hätten das auch in der letzten Regierung selber einen Untersuchungsausschuss starten können, haben sie aber nicht gemacht. Also es ist alles relativ durchschaubar und eine echte
Ja.
Aufklärung will kaum jemand haben. Man sieht es ja auch an den Versuchen, alles geheim zu halten. Es ist ja hoch anzurechnen, jenen Kollegen, die sich hier durchgeklagt haben durch die Instanzen und auch an jenen aus dem Robert-Koch-Institut, die bereit waren, Papiere auch im Vorfeld schon herauszugeben, um diese Protokolle zu enttarnen, um zu zeigen, was wusste die Politik tatsächlich und was hat sie stattdessen gemacht. Und gerade auch in Bezug auf die Kinder kann man im Nachhinein sehr schön sehen, wie innerhalb der RKI-Protokolle schon sehr früh wirklich festgestellt wurde, man also wusste, dass das Coronavirus für die Kinder wenig gefährlich ist. Also man hat schon im Mai 2020, als es losging, auch die ersten Erkenntnisse schon aus China gehabt, auch dort. Man wusste also weltweit innerhalb weniger Monate, dass die Kinder wenig betroffen sind, dass sie kaum infektiös sind, dass es eben bei den Kindern nicht so verläuft wie bei Influenza. Und man hat trotzdem anschließend weiterhin alle Hochrechnungen und alle Prognosen an Influenza-Erfahrungen hochgerechnet, obwohl man wusste, es ist untypisch, weil das Infektionsrisiko bei Influenza irgendwie bei 17% ist und bei Corona war es bei den Kindern eben nur bei 0,01%. Und das ist in den RKI-Protokollen durchaus festgehalten, dass es einen untypisch ist und dass die Kinder offensichtlich nicht gefährdet sind. Das hätte ja eine gute Nachricht sein können. Und die Frage, die ich heute stelle, ist, warum eigentlich hatte niemand ein Interesse daran, die frohe Botschaft zu verkünden, dass uns die Kinder nicht wegsterben werden, weil die Kinder offensichtlich am resistentesten sind. Sie infizieren sich nicht, sie übertragen das Virus auch nicht. Auch das wusste man relativ früh. Es gibt nicht nur aus Deutschland, selbst in der Heinsberg-Studie hatte man sofort realisiert, dass selbst in Haushalten, wo Kinder sind, die Erwachsenen krank wurden, die Kinder aber nicht. Also dass auch später Studien aus Hessen, Gesundheitsamt, das bestätigte, dass in den Schulen die Übertragung offensichtlich nicht von den Kindern auf die Lehrer, sondern dass der Lehrer in der Regel die Klasse ansteckt und nicht andersherum. Also dass die Infektionswege nicht von den Kindern auf Erwachsene sind, sondern wenn, dann andersherum. Es hätte eine gute Botschaft sein können. Man hätte sagen können, großartig, das heißt, wir können die Schulen offen lassen, die Kinder können ihren Alltag haben. Wir haben aber Risikogruppen, die müssen wir schützen oder Erwachsene müssen aufpassen. Warum hat man das nicht gemacht, sondern das sogar pervertiert und umgedreht und wider besseren Wissens bis zum Schluss behauptet, dass Kinder Pandemietreiber seien? Es kann nur einen Grund geben, nämlich weil man es politisch nicht wollte, weil man wollte, dass Kinder als Schuldige gelten, weil man die Schulen zuhalten wollte, weil man auch den Impfdruck auch auf die Kinder ausweiten wollte. Das ist die einzige Erklärung, die es leider gibt. Denn es ist eben nicht so, dieser Slogan Follow the Science, angeblich hat man ja immer nur getan, was die Wissenschaft für Erkenntnisse hatte. Das ist einfach schlichtweg gelogen. Und die RKI-Protokolle zeigen, dass die Politik wusste, dass sie lügt. Das ist das Dramatische. Es ist nicht wider besseren Wissens oder wir hatten damals nur den Kenntnisstand. Nein, sie hatten einen anderen Kenntnisstand und haben trotzdem in der Öffentlichkeit auch Eltern gegenüber, auch gerade in der Impfempfehlung, man hat einfach politisch etwas anderes gewollt und dadurch die Bevölkerung belogen.
Genau, also das ist das wirklich Erschreckende, dass eben der Leidensdruck so aufgebaut wurde, dass dabei über Leichen gegangen wurde. Und im Grunde ja nur, oder jedenfalls war das ein Hauptgrund, um diese neue mRNA-Gen-Impftechnologie endlich auf den Markt zu bringen. Also es ist der schiere Wahnsinn. Und es ist ja immer noch so, dass die Politik etwas weiß, aber genau entgegengesetzt handelt. Ja, es zeigt sich jetzt auch wieder eben bei diesen internationalen Verträgen. Da heißt es ja aus dem Gesundheitsministerium zum Beispiel, es würde nur darum gehen, dass die Länder schneller und effizienter auf Pandemien und andere Gefahren für die öffentliche Gesundheit reagieren können. Das klingt dann so harmlos. Aber gleichzeitig, nämlich am 16. Juli, beschließt dann das Kabinett einen Gesetzentwurf, der nämlich nötig ist, damit diese internationalen Gesundheitsvorschriften überhaupt in deutsches Recht verankert werden können. Und in diesem Gesetzentwurf steht dann wörtlich, dass durch die IGV, so ist die Abkürzung, die Grundrechte eingeschränkt werden können. Und zwar nicht irgendwelche Grundrechte, sondern zum Beispiel das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, das Grundrecht der Freiheit der Person, das Grundrecht der Freizügigkeit und ich glaube, es war noch Post- und Briefgeheimnis dabei. Also wesentliche Grundrechte können jetzt per Gesetz eingeschränkt werden durch die Annahme der internationalen Gesundheitsvorschriften. Und vordergründig kommuniziert aber die Regierung, dass das doch alles ganz harmlos ist und es geht doch nur darum, dass wir durch die nächste Pandemie besser durchkommen. Also es wird im Grunde genauso weitergemacht wie schon während Corona. Jetzt muss natürlich dieser Gesetzesentwurf nach Bundestag und Bundesrat passieren, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das einfach sang- und klanglos durchgewunken wird.
Ich möchte nochmal über den skandalösen Fakt sprechen, was man übrigens die ganze Zeit wissen konnte, dass Kinder und Jugendliche von Corona nicht betroffen waren. Die Todeszahlen blieben immer im kleinen zweistelligen Bereich. Es sind wirklich kaum Kinder und Jugendliche gestorben. Und die Kinder und Jugendliche, die gestorben sind, die hatten extreme Vorerkrankungen. Das wird ja dann auch immer gerne verschwiegen. Trotzdem wurde durchgeimpft. Dennoch wurden die Kinder geimpft. Und Birgit, in eurem Buch gibt es das Kapitel Generation Versuchskaninchen. Dort steht: Ohne gestorben zu sein, habe ich mein Leben verloren. So beschreibt die 17-jährige Elle ihr ständiges neues Lebensgefühl nach der Impfung gegen das Coronavirus. Vorher war sie ein kerngesundes Mädchen. Ihr Hobby war Reiten. Heute sitzt sie im Rollstuhl. Sie kann nichts mehr davon, was früher ihr Leben ausmachte. Und dann beschreibst du noch andere Beispiele. Und ich finde es skandalös. Und ich musste direkt an das Bild von Dracula denken, weil irgendwelche älteren Menschen, ich bin ja auch schon älter, ich bin 49, weil irgendwelche älteren Menschen Angst hatten vor einem Virus und ihr Leben verlängern wollten, haben die einfach an dem Blut ihrer Kinder gesaugt. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich bin wirklich schockiert.
Ja, vor allen Dingen muss man einfach sehen, hier sind zwei Dinge. Erstens mal, es haben Kinder einen Impfschäden davongetragen. All diese Geschichten haben oft eins gemeinsam, nämlich dass der verursachte Schaden oder diese Impfreaktion, die die Kinder zeigten, erst einmal nicht ernst genommen wurde. Also sehr viele Kinder kämpften und Jugendliche kämpften erst mal darum, dass überhaupt irgendein Arzt sie ernst nahm. Bei vielen wurde das erstmal als psychische, selbst bei diesem Mädchen L, wenn man die ganze Geschichte sich durchliest, war sie hoch verärgert, weil ein Arzt irgendwann mal so Pubertät auch sogar in ihr Krankenblatt geschrieben hatte, nach dem Motto, sie hat einfach nur irgendwie Pubertätsschwierigkeiten, dabei konnte sie quasi ihr Bein nicht mehr bewegen. Ne? Also das ist so, und das wurde immer schlimmer und schlimmer. Andere, auch jüngere Kinder, ein Mädchen, das Turnerin war und wo man der Mutter auch weiterempfohlen hat, das Kind zu impfen und sich dann später herausstellte, sie hatte eine unbehandelte Myokarditis. Also sie hatte eine Herzmuskelentzündung erlitten und man hatte das nicht erkannt. Entsprechend ist es auch nicht behandelt worden. Die Mutter wusste gar nicht, dass diese Gefahr besteht. Und man wusste nun früh, dass vor allen Dingen die Gruppe der jungen Männer besonders gefährdet war auf Herzmuskelentzündungen, deren Verlauf eben aber auch so sein kann. Man merkt das ja nicht. Man merkt die Entzündung eines Herzmuskels nicht. Und gerade bei jungen sportlichen Männern, also diejenigen, die besonders viel Sport machten, die waren besonders gefährdet, dann eine Herzmuskelentzündung, weil sie den Herzmuskel ja auch sehr stark benutzen dann, wenn sie Sport treiben. Die Risikozahlen für diesen Schaden lagen eigentlich so hoch, dass man sagen muss, eigentlich hätte man diese Impfung niemals freigeben dürfen. Weil der prozentuelle Anzahl der verifizierten, sagen wir mal, Fälle von Myokarditis so hoch waren, dass das eigentlich gar nicht geht. Wir wissen inzwischen, dass in England gab es Studien über Kinder, die mit Herzkrankheiten. Und das typische, also wir haben ein neues Phänomen von Kindern, die plötzlich Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten haben und Herzerkrankungen haben. Und in England hat die Studie gezeigt, dass all diese Kinder geimpft waren und dass es unter ungeimpften Kindern kein einziger Fall von Herz Krankheiten aufgetreten war im selben Zeitraum. So. Also man sieht sozusagen diese Folgen, die da sind, dass nicht ernst genommen werden und mit bleibenden Schäden jetzt da sitzen und eben aber auch nicht vernünftig behandelt zu werden. Die Ärzte waren überfordert. Impfschaden wollte niemand dokumentieren. Jetzt werden die alle als angebliche Long-Covid-Patienten behandelt, weil man so tut, irgendwie als, weil es auch überhaupt nicht mehr auseinanderzuhalten ist. Also wo es ja keine Dokumentation gab. Ja? Das Paul-Ehrlicher-Institut verweigert bis heute eine vernünftige Aufarbeitung und Kooperation auch mit den Krankenkassen. Ja, man und kommt seinem gesetzlichen Auftrag nicht nach. Also man hat gar keine vernünftige Dokumentation betrieben zwischen Impfung und Folgen, sodass eben diejenigen, die tatsächlich Impffolgen hatten, Schwierigkeiten hatten, anerkannt zu bekommen, dass sie einen Impfschaden davongetragen haben. Und je größer der Abstand sozusagen, der zeitliche Abstand zur Impfung, umso schwieriger wird es ja auch dann, das überhaupt sozusagen in einen kausalen Zusammenhang zu bekommen, was ja aber wichtig wäre, um irgendwie Schadenersatz zu bekommen. Man wusste also, die Kinder sind nicht gefährdet, die Kinder brauchen die Impfung nicht, die Impfung ist gefährlich sogar gerade für Kinder. Und trotzdem hat, und das vermerkt zum Beispiel das RKI-Protokoll vom 19. Mai 2021, da steht im RKI-Protokoll Impfung von Kindern. Auch wenn von STIKO die Impfung für Kinder nicht empfohlen wird, Bundesminister Spahn plant trotzdem ein Impfprogramm. 2 Tage später heißt es, pädiatrische Fachverbände stehen der Impfung von Kindern zurückhaltend gegenüber. Politik bereitet bereits Impfaktionen vor, damit die entsprechenden Jahrgänge zum Ferienende geimpft sind. Also im Klartext, es war schon im Mai 2021 das politische Ziel, bis Ende der Sommerferien einen Großteil der Kinder durchgeimpft zu haben. Und zu diesem Zeitpunkt gab es noch nicht mal eine Freilassung für die Impfung und schon gar nicht eine Empfehlung der STIKO dafür. Und die Politik hat aber schon quasi die große Kampagne gestartet: Lasst eure Kinder impfen, damit wir bis Ende der Sommerferien durch sind. Und dieser Druck wurde eben dann auch an die Kinder, an die Eltern und auch an die Schulen weitergereicht. Und so ist dieser Impfdruck ja dann auch in den Schulen, auch durch Lehrer, muss man leider sagen, an die Kinder weitergereicht worden. Weil durch dieses, die Kinder gefährden uns, dieses Mantra, sollten die Kinder jetzt sozusagen ihre Schuld abarbeiten und sich wieder frei impfen, um nicht als Gefährder zu gelten und zweitens irgendwie ihren Schulbetrieb selber zu sichern. Aber vor allen Dingen hat man ihnen die Verpflichtung zum Fremdschutz von Erwachsenen aufgetragen. Also eine Impfung sollte eigentlich immer Eigenschutz sein. Wir wissen, und die Politik wusste auch, die Impfung hat gar keinen Fremdschutz. Diesen Zweck sollte sie nie erfüllen. Das kam dann irgendwann später heraus. Aber auch da wurde ja behauptet, immer wer geimpft ist, kann andere nicht mehr anstecken. Das konnte die Impfung nie. Aber mit diesem Argument hat man ja das Impfen auch gerade Jugendlichen aufgenötigt, nach dem Motto, weil sonst gefährdet ihr ja weiter euer Umfeld. Ungeimpfte Kinder wurden entsprechend stigmatisiert in der Schule, in der Klasse, nach hinten gesetzt, von Lehrern angeblökt, oder auch wirklich offen beschuldigt, dass sie hier quasi Gefährder sind für den gesamten Schulbetrieb. Also man hat hier mit diesem Argument, du bist ein Gefährder, wenn du dich nicht impfst, weil du dann den Fremdschutz für andere verweigerst, einen Fremdschutz, den es gar nicht gab, hat man Politik gemacht und hat man versucht, Kinder in eine Impfung hineinzudrängen, die einfach, muss man sagen, rational, fachlich für sie kaum einen Nutzen haben konnte, dafür aber extrem viele Risiken barg. So, und da haben sich einfach viele Leute die Hände schmutzig gemacht und jetzt lässt man diese Kinder auch noch im Stich. Ja, wir sehen, es entwickeln sich neue Krankheitsbilder, dieses Post-Fatigue-Syndrom, das verstärkt auftritt. Ja, diese Kinder sitzen jetzt zu Hause mit bleibenden Schäden und niemand will einen Schaden wieder gut machen. Man kann ihn auch nicht. Wie will man diesen Schaden gut machen? Wie will man den Schaden gut machen, dass Kinder jetzt möglicherweise eine Herzmuskelschädigung davongetragen haben, dass das Herzgewebe beschädigt bleibt? Das sind alles Langzeitfolgen auch, deren Ausmaß wir noch überhaupt nicht kennen. Und deswegen kann es nicht sein, dass hier jetzt so getan wird, das machen wir immer Schwamm drüber und gehen zur Tagesordnung über.
Ja, und die Impfschäden, die werden ja immer deutlicher. Es gibt ja immer mehr internationale Studien, die belegen, welche Schäden angerichtet worden sind. Oder jetzt eben auch die Auswertung dieser SafeVac-App. Es gab ja dann diese App, um Impfschäden zu erfassen, weil diese offiziellen Wege oft nicht funktioniert haben oder zu langsam waren oder viele Ärzte haben ja auch nichts gemeldet und so weiter. Und jetzt gab es da eine AfD-Anfrage und die hat Tino Sorge von der CDU. Das ist der parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium Anfang Juli beantwortet. Also bis zum 30. September 2022 hatten sich zur Teilnahme an dieser App, an einer Studie 739.515 Personen registriert, also sehr viele. Und davon haben 3.506 mindestens ein schwerwiegendes Ereignis nach einer dieser Impfungen berichtet. Das sind unglaublich viele, ne? Also das ist, wenn man das hochrechnet, würde das 300.000 Menschen ungefähr in Deutschland betreffen. Und das lässt sich ja nicht mehr alles unter den Teppich kehren. Das tritt jetzt immer deutlicher hervor und irgendwann wird darauf reagiert werden müssen.
Es gibt noch einen weiteren Faktor, nämlich die ganz kleinen Kinder, auch selbst bei Neugeborenen. Also wir haben, es gibt Erkenntnisse, dass eine Krankheit wie Ringelröten plötzlich zu Herzmuskelerkrankungen führt. Also eine früher harmlose Erkrankung, auch wenn Kinder sie bekamen, führt jetzt plötzlich bei Babys und Kleinkindern zu Herzmuskelentzündungen und schweren Krankheitsverläufen. Etwas, was völlig neu ist. Und aus den USA, dort mussten auch Dokumente freigeklagt werden. Dort haben auch Journalisten Dokumente freigeklagt. Und zwar bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, weil dort offensichtlich Papiere vorlagen vom Impfstoffhersteller Pfizer über die Risiken und Nebenwirkungen für Schwangere und Neugeborene. Und dabei kam heraus, dass Pfizer offensichtlich schon von Anfang an wusste, und die Arzneimittelbehörde in den USA dann entsprechend auch, weil die hatte die Vorlage, die Papiere vorliegen, dass es vermehrt zu Fehlgeburten, Frühgeburten und Totgeburten gekommen ist, nachdem man Schwangere geimpft hat mit dem Pfizer-Impfstoff. Trotzdem wurde dieser Impfstoff als für Schwangere völlig unbedenklich auf den Markt gegeben. Man hat diese Papiere verheimlicht und man hat die Impfempfehlung ja für Schwangere komplett auch in Deutschland herausgegeben. Und in den USA hatte sozusagen die Studie von Pfizer hatte gezeigt, dass es vermehrt Babys gab, die früh auf die Welt kamen, also zu früh, und auch mit so Phänomenen wie Herzrasen, also dass das sich auch durchbrach auf die Babys offensichtlich, dass die Mütter geimpft worden sind. Wir haben im Übrigen in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern einen seltsamen Geburteneinbruch zu verzeichnen, den auch niemand erklären will und an dessen Aufklärung keine Krankenkasse und niemand und auch die Politik kein großes Interesse hat. Es haben sich ein paar Datenanalysten im Magazin Cicero sehr ausführlich mit diesem Phänomen in Deutschland befasst. Und sind den gängigen, um den gängigen Narrativen der Politik, die versuchte zu erklären, warum es eben zu Geburteneinbrüchen kam, weil das offizielle politische Narrativ ist, naja, die Menschen haben ihren Kinderwunsch nach hinten geschoben und haben ihre Familienplanung sozusagen wegen der Krise nach hinten verschoben. Und die Datenanalysten haben festgestellt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass in den Krankenkassendaten eine gleichbleibende Zahl von Schwangeren registriert worden ist. Also es sind genauso viele Frauen wie vorher schwanger geworden, aber es kamen einfach weniger Kinder auf die Welt. Plötzlich war die Schwangere quasi keine Patientin mehr. Also, und das Statistische Bundesamt registriert eben keine Fehlgeburten. Ja, wir haben die Lebendgeburten werden im Statistischen Bundesamt registriert, die Totgeburten auch, aber die Fehlgeburten nicht. Das heißt, nur durch die Analyse der Krankenkassendaten und der Patientenakten, und diese Daten hatten die Krankenkassen, die können verschlüsselt, wurden die herausgegeben, konnte man sehen, die Leute haben nicht nach hinten verschoben ihren Kinderwunsch. Es wurden nicht weniger Frauen schwanger. Sie wurden schwanger, aber sie kriegten keine lebenden Kinder mehr, sondern wir haben quasi offensichtlich eine große Zahl von Fehlgeburten. Und bis heute gilt, die Empfehlung zur Corona-Impfung für Schwangere. Immer noch. Ich hatte es extra nachgeschlagen, um zu schauen, welche Empfehlungen gibt es denn? Die Corona-Impfung wird nach wie vor für Schwangere empfohlen, obwohl inzwischen wirklich bekannt ist, dass es offensichtlich die Schwangerschaft auch beenden, also dass es schaden kann. Und es ist nahezu Wahnsinn. Also jeder, der mal schwanger war, weiß, man bekommt als Schwangere immer den Hinweis, in der Schwangerschaft jede Medikation, wenn möglich, komplett weglassen. Ja, also ne, man macht sich quasi Gedanken wegen Kopfschmerztabletten und solchen Geschichten, ob man die nehmen soll. Wir sind das Land mit dem Kontergan-Skandal. Wir haben Erfahrung damit, was es bedeutet, irgendwie, wenn schwangere Frauen ein Medikament nehmen, das nicht ausreichend erforscht ist oder irgendwie falsch verschrieben wurde. Und man hat bedenkenlos Schwangere durchgeimpft und tut es bis heute.
Birgit, ein Buch von dir heißt Muttertier. Da kann man also so lesen, was Eltern für ihre Kinder tun. Und darüber möchte ich am Ende nochmal sprechen. Ich möchte diesen Skandal mal auf den Punkt bringen. Wir haben gesehen, es gibt Impfschäden bei Kindern, Schulschließungsschäden, Lockdown-Schäden. Also eigentlich alle Corona-Maßnahmen haben dafür gesorgt, dass unsere Kinder Schaden erlitten haben. Früher war das so, man hat gesagt, ich würde alles für meine Kinder tun, ich würde für meine Kinder sogar sterben. Jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, wir möchten nicht sterben, und das kann ich ja verstehen, niemand möchte sterben. Wir alle wollen alt werden, wir wollen viel erleben, wir wollen am Leben bleiben. Durch die moderne Medizin haben wir es auch geschafft. Wir werden älter als früher, wir können viele Krankheiten mittlerweile besiegen. Wir werden dadurch immer älter, aber dadurch natürlich auch abhängiger von der Medizin, die es uns ermöglicht, überhaupt erst so alt zu werden. Wir werden dadurch natürlich auch schwächer. Wenn wir irgendwann 85 sind, 90, 95 sind, sind wir schwächer. Dadurch dann natürlich auch wieder anfälliger für Influenza, aber auch für Corona. Und dann werden immer wieder Mittel gesucht, wie wir eben den unvermeidlichen Tod, den Tod, der irgendwann kommen wird, noch ein bisschen weiter wegdrücken können. Und was machen wir? Und deswegen habe ich das Dracula-Bild genommen, auch wenn mir einige Hörer jetzt vielleicht böse sind. Aber dann versündigen wir uns an unsere Kinder, damit wir noch ein paar Tage älter werden. Das klingt total hart, aber das ist es, was wir machen. Wir sind mittlerweile durchgedrehte Azteken, die ihre Kinder opfern, um selbst am Leben zu bleiben. Und das macht mich wirklich fertig. Und man möge mir verzeihen, dass ich so brutale Bilder benutze, aber leider sehe ich so.
Ja, gleichzeitig muss man sagen, es ist eigentlich gar nicht von den Erwachsenen also von vielen Eltern so nicht gefordert worden, auch nicht von den Großeltern, sondern es wurde von der Politik so
Das stimmt.
als Forderung in den Raum gestellt. Also, um das Angstpapier aus dem Bundesinnenministerium nochmal zu zitieren, nach dem Motto, die politische Strategie war, macht quasi allen Angst, dass die Kinder die Eltern töten. Das heißt, die Kinder wurden quasi als Gefährder hingestellt. Man hat auch gesagt, die Kinder müssen jetzt zurückstecken, damit die Großeltern nicht sterben. Man hat aber nicht die Großeltern gefragt, wollt ihr, dass die Kinder weggesperrt werden und zu Hause eingesperrt werden, damit ihr sicher seid? Sondern für viele Großeltern hätten hier geantwortet, da bleib ich lieber zu Hause und lass die Kinder draußen rennen. Man hat sie aber gar nicht gefragt, sondern man hat eigentlich das als politische Ansage verkündet, dass die Kinder jetzt gefälligst zurückzustecken hätten, weil sonst gefährden sie die Großeltern. Und man hat hier diese Verantwortungsübernahme auf die Kinder abgewälzt, nicht weil das diese Forderung von der Generation der Älteren kam, nach dem Motto, die Kinder gefährden uns, sperrt die bitte weg, sondern die Politik hat diese vermeintliche Lösung in den Raum gestellt. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, viele Eltern, ja, würden ja alles tun für ihr Kind, um ihr Kind zu schützen. Und viele Eltern haben aber auch geglaubt, dass sie damit ihr Kind schützen. Also, ja, sie haben auch geglaubt, dass ihr Kind gefährdet ist, weil man ihnen diese Information vorenthalten hat, dass ihre Kinder sehr wahrscheinlich, ohne es überhaupt zu merken, Corona infiziert sein werden und diese Krankheit einfach einmal durchleben und es ihnen gar nichts macht. Diese Information hat man ja Eltern vorenthalten, sondern man hat ja so getan, als würden die Kinder sterbenskrank werden und ebenfalls sterben. Die Eltern hatten vorher ein großes Vertrauen, auch in die Impfempfehlungen zum Beispiel der STIKO. Dieses Vertrauen hat die STIKO komplett verspielt, indem sie dem politischen Druck also nicht standhielt. Das Ergebnis sehen wir jetzt, dass Eltern zunehmend ein Misstrauen haben und der STIKO nichts mehr glauben und jetzt plötzlich irgendwie eine größere Impfskepsis auch bei etablierten Impfungen da ist und die Eltern hier jetzt dem Staat nichts mehr glauben. Aber viele, viele Eltern haben im Prinzip diese Angstpolitik mitgemacht und sind ihr erlegen und mit ihnen die Kinder auch. Und dadurch hat sich das natürliche Verhalten, das eigentlich vorherrscht, völlig umgekehrt. Also man hat, es zeigt sich sozusagen, dass das, ja, das Instinktive, wie wir normalerweise reagieren, außer Kraft gesetzt worden ist, indem wir man Eltern quasi Angst gemacht hat vor ihren eigenen Kindern. Und dass das tatsächlich funktioniert hat, zum Teil, nicht überall, Gott sei Dank. Und viele haben hier sehr pragmatisch einfach darauf reagiert. Aber Angst als Mittel der Politik ist ein Instrument, das uralt ist, seit die Menschheit besteht. Und es hat sich hier wieder gezeigt, dass es eben, dass diese Methode nach wie vor funktioniert und dass es selbst eben ja, Familien entzweien kann. Wie viele Familien sind entzweit worden? Wie viele Eltern und Großeltern und Kindergenerationen hat es auch entzweit? Die Debatten über die Frage, wie gehen wir miteinander um, hat tiefen Riss auch wirklich in Familien hineingerissen, nicht nur in Freundeskreise.
Also man könnte eigentlich sagen, dass die Politik vorsätzlich Desinformation betrieben hat und die Kritiker, die praktisch die Realität ins Spiel gebracht haben, aber als Verschwörungstheoretiker diffamiert worden sind. Also die Wirklichkeit wurde auf den Kopf gestellt. Die Realität wurde geleugnet. Und so geht es ja jetzt eben weiter. Denn was wir jetzt hier machen, das ist euch ja klar, ist natürlich Desinformation, jedenfalls nach den internationalen Gesundheitsvorschriften. Denn die WHO definiert Desinformation oder Fehlinformation, sie differenziert da, glaube ich, ein bisschen, auch als ein zu viel an Informationen. Also nicht nur falsche Informationen sind dieser Definition nach Desinformation, sondern auch zu viele richtige Informationen. Und was es jetzt heißt, wenn sich Deutschland völkerrechtlich daran bindet, Desinformation zukünftig zu bekämpfen, das werden wir noch sehen, ne? Also was wir jetzt hier machen, wie gesagt, müsste dann nach diesen Vorschriften jetzt bekämpft werden.
Müsste sofort gelöscht werden. Also sofort wieder aus dem Internet löschen.
Mindestens, mindestens. Aber was mit uns dann noch passiert,
Ja.
schauen wir mal.
Deswegen, wenn ich sage, wir haben das gemacht, dann meine ich natürlich uns als Gesellschaft. Es gibt natürlich Gegenöffentlichkeiten. Birgit, du hast ein Buch geschrieben. Martina, du schreibst auch für die Axe, für Kontrafunk. Es gibt Indubio. Aber dennoch. Es ist ja passiert und ich habe gerade diese zwei Sätze der Gegenaufklärung wieder gehört und es sind diese beiden Sätze, die ja jetzt auch immer wieder gesprochen werden. Das haben wir nicht gewollt und das haben wir nicht gewusst. Und das sagen eben ganz viele und Birgit, du hast recht, die meisten Eltern wurden nicht gefragt, aber sie haben ja mitgemacht und du hast recht, sie haben mitgemacht, weil sie dachten, sie tun das Richtige. Aber du schreibst in deinem Buch ja auch, es wird immer gesagt, wir hätten es nicht besser gewusst. Damit beginnt euer Buch sogar. Du schreibst ganz am Anfang, doch, wir haben es von Anfang an besser gewusst. Ihr habt nicht hingehört. Wir brauchen wirklich eine radikale Aufklärung, die auch vor jenen Leuten nicht Halt macht, die glaubten, das Gute getan zu haben, aber das Böse unterstützt haben.
Das ist genau der Punkt, weil so viele mitgemacht haben und damals eben sich keine Gedanken gemacht haben, sind auch jetzt so viele beteiligt und wollen eben, und jede Aufarbeitung und jede Wiedergutmachung würde ja voraussetzen, dass man eingesteht, einen Fehler gemacht zu haben. Und auch für Eltern ist das, glaube ich, eine schwierige Angelegenheit. Also wenn ich jetzt meine Kinder in gutem Glauben zum Beispiel geimpft habe und meine Kinder jetzt Probleme bekommen, vielleicht gesundheitlich. Was habe ich da getan dann als Mutter? Auch wenn ich es im guten Glauben gemacht habe. Und dann kommt natürlich unweigerlich die Frage, hätte ich mich besser informieren müssen? Hätte ich vorsichtiger sein müssen? Gab es andere Informationen? Und ja, die gab es. Aber es ist eben, weil so viele quasi direkt involviert sind und sich, sagen wir mal, im übertragenen Sinne die Finger schmutzig gemacht haben, ist es auch so schwer, eine vernünftige Aufarbeitung hinzubekommen, weil sehr viele gar kein Interesse daran haben, weil der erste Schritt der Aufarbeitung, auch der persönlichen Aufarbeitung, wäre, sich seine eigene Rolle bewusst zu werden. Wie habe ich gehandelt? Ja, nicht alle haben da eine rühmliche Rolle eingenommen. Viele haben dazu beigetragen, dass auch andere Menschen Andersdenkende ausgegrenzt worden sind. Sich all das einzugestehen, ist mit Sicherheit nicht einfach, ist aber in meinen Augen der einzige Weg, auch um, sagen wir mal, diese Gesellschaft wieder zu befrieden. Um einfach auch, vielen würde, glaube ich, auch reichen, wenn sie einfach nur mal hören würden, es tut uns leid, wir haben euch damals Unrecht getan und es tut mir leid. Das kann schon wahnsinnig entwaffnend sein. Aber selbst solche abseits von gerichtlicher Aufarbeitung, parlamentarischer Aufarbeitung, die notwendig ist über die Frage, was ist hier politisch entschieden worden, Wiedergutmachung für Urteile, die gefällt worden sind. Menschen sind verurteilt worden wegen Dingen, wegen denen sie nicht hätten verurteilt werden dürfen. Es haben Menschen ihre Existenzen verloren, es sind Kinder gestorben. Die Zahl der zu Hause ermordeten Kinder ist um 35% gestiegen in dieser Zeit. Kinder, die niemand mehr gesehen hat und die zu Hause durch die Gewalt zu Hause einfach zu Tode kamen. Diese Zahl ist um 35% gestiegen. Die Zahl der Selbstmordversuche bei Jugendlichen und Kindern um 400% gestiegen. Das sind einfach Dinge, wo man sagt, da kann man nicht einfach sagen, ja, Schwamm drüber oder auch, da reicht auch nicht eine Entschuldigung, sondern da möchte ich schon, dass Verantwortliche irgendwie auch zur Verantwortung gezogen werden. Da müssen auch Stühle geräumt werden und der ein oder andere muss auch vor Gericht abgeurteilt werden, weil das nicht nur darum ging, dass da mal ein paar Wochen Schule ausgefallen sind, sondern hier sind Leben ruiniert worden und manche Kinderleben auch beendet worden.
Pillen statt Therapie, darüber möchte ich doch kurz sprechen, Birgit, weil ich in einer Welt lebe, du sprichst auch immer wieder die Depressionen an. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass alles nur noch durch Medikamente, Pharmaindustrie und Pillen geklärt werden soll, obwohl man sehr viele Dinge auch mal dahingehend hinterfragen könnte, sind die ganzen Pillen und Medikamente überhaupt notwendig? Wollen wir so viele Menschen haben, die leben, weil sie ihre Pillen nehmen, aber dabei ganz verlernt haben, warum sie überhaupt leben? Also was der Sinn ihres Lebens ist. Die sitzen zu Hause eingesperrt, sehen überhaupt keinen Sinn mehr in ihrem Leben, überleben eigentlich quasi nur noch, nehmen Medikamente. Ich kann total verstehen, warum Leute depressiv werden, wenn ich nichts mehr erlebe, wenn ich keine eigenen Erfahrungen habe, wenn ich nicht scheitern kann, wenn mir nur Angst gemacht wird. Und der einzige Grund, warum ich überlebe, sind Pillen, aber ich weiß gar nicht mehr warum.
Naja, vor allen Dingen ist es so, dass Pillen zu verschreiben, ja, das Problem nicht löst. Ja, das ist ja eine Symptombehandlung, irgendwie, um zu verhindern, dass jemand vielleicht ganz zusammenbricht oder dass sich jemand das Leben nimmt. Dann schüttet man ihn mit Psychopharmaka zu. Aber es geht ja eben nicht der Ursache nach, warum ist jemand überhaupt in diesem psychischen Zustand. Was hat ihn dorthin gebracht? Weil ein normales, gesundes Kind wird nicht einfach so depressiv oder bekommt irgendwie Suchtkrankheiten, fängt nicht an, magersüchtig zu werden, sich zu ritzen, hat keine Sozialphobien, sondern ein normales Kind geht zur Schule, geht nach draußen, rennt, spielt, hat Freunde. Das ist ein normales Kinderleben. Und wenn ein Kind so aufwachsen darf, und Gott sei Dank in normalen Zeiten wachsen viele Kinder so auf, dann läuft es gar nicht Gefahr, psychisch krank zu werden in irgendeiner Form. Und hier haben wir eben gesehen, der Anstieg um 65% der Medikation mit Psychopharmaka bei psychischen Störungen der Kinder und selbst im klinischen Bereich, war ja ein Akt der Hilflosigkeit, weil man gar keine Therapeuten zur Verfügung hatte. Weil es so viele Therapeuten gar nicht gab, um all diese Kinder zu therapieren, die plötzlich alle psychische Störungen aufwiesen. Also hat man das getan, was man politisch gerne macht. Man hat einfach so getan, als sei nichts passiert. Ja, und diese Kinder mit Pillen ruhig zu stellen, war der einfachste Weg, um zu Hause, dass diese Kinder weiter zu Hause sind und einfach nur jeden Tag ihre Pillen schlucken weil man ansonsten hatte man keine Lösung. Wir sehen allerdings, dass dieses Phänomen, dass Kinder zunehmend depressiv sind, dass sie suizidal sind, dass sie psychische Störungen aufweisen, auch das ist ein Phänomen, das in der Corona-Zeit quasi explodiert ist, vorher aber schon eine rasante Steigerung der Zahlen zeigte. Und wir machen uns ja schon lange keine großen Gedanken mehr, ob das eigentlich alles eine artgerechte Kindererziehung ist, die wir hier noch, das ist fast eine Art Kindermassenhaltung, die wir inzwischen praktizieren in dieser Gesellschaft. Und diese grundsätzliche Tendenz, dass Kinder eben nicht mehr so groß werden wie früher, dass sie keine individuellen Leben mehr führen, dass sie nicht mehr im Kreise ihrer Familie groß werden, sondern zunehmend von klein auf in Gruppen, in staatlichen Einrichtungen, schlägt sich schon seit Jahren auf das Gemüt von Kindern nieder, auf ihre psychische Gesundheit. Das beklagen Krankenkassen übrigens schon seit vielen Jahren. Auch das wird ignoriert. Und jetzt hat Corona auch hier sagen wir mal, auf bereits labile Zustände noch einmal Öl drauf gegossen und hat das Ding verstärkt. Und wir haben ganze Milieus, in denen wir eben überhaupt nicht mehr schauen, was passiert. Ne? Also wir haben oft in Corona-Zeiten hat man so getan, als sei zu Hause ja das alles halbwegs unter Kontrolle und die Kinder sitzen dann und lernen halt ein paar Stunden am Rechner und ansonsten geht ihnen alles gut. Nein, also große Teile der Bevölkerung hatte zu Hause ganz andere Zustände und die in den sogenannten prekären Familiensituationen, die wir in jedem Ort inzwischen haben, ganze Stadtviertel, wo im Normalzustand schon offener Kanal ist, war hier quasi gar nichts mehr. Also der Gründer der Arche, Bernd Sigelko, hat darüber auch ein kleines Büchlein geschrieben, über seine Erfahrung, wie man hat ja auch solchen Sozialprojekten, die gerade diesen Kindern halfen, in diesen, sagen wir mal, Wohnghettos, wo sie zu Hause keine Unterstützung mehr haben und nach der Schule in die Arche gehen, weil sie dort ein Mittagessen bekommen und Hausaufgabenbetreuung und dort jemand mit ihnen spielt. Das musste alles geschlossen werden. Diese Sozialarbeiter kamen nicht mehr an diese Kinder ran. Das heißt, in schon schwierigen Familienverhältnissen war auch die Arbeit des Jugendamtes nicht mehr möglich, die Sozialprojekte kamen nicht mehr ran. Da ist alles zusammengebrochen. Und diese Kinder aus diesen Verhältnissen, die kriegen wir nicht wieder eingefangen, nur weil jetzt wieder Schule ist.
Martina, bringen wir es auf den Punkt. Huckleberry Finn und Pippi Langstrumpf wurden süchtig gemacht.
Es sind ja eben auch nicht nur die Pillen, sondern die Big Tech-Branche träumt ja davon, dass wir zukünftig nur noch mit irgendwelchen 3D-Brillen durchs Leben gehen und nur noch virtuell reisen, weil das ist ja auch viel ökologischer, wenn wir uns nicht mehr,
Klimafreundlich.
genau, klimafreundlich, wenn wir uns gar nicht mehr real bewegen und dann sind wir doch glücklich. Wir haben alles so ein 3D-Dings auf und machen alles virtuell, ist doch super, ich weiß gar nicht, was ihr habt.
Das ist genau diese Tendenz, ne? Dieses Abdriften, das Leben wird verlagert in den digitalen Raum und genau dahin haben wir die Kinder durch die Corona-Pandemie quasi mit der Shift-Taste nochmal extra hineingeschubst in diese digitale Welt und haben ihnen jetzt etwas antrainiert, was wir ihnen so einfach nicht wieder austreiben. Und der Effekt ist tatsächlich, dass wir immer mehr Kinder mit Suchtverhalten und mit Entwicklungsstörungen und mit psychischen Störungen haben.
Die Corona-Generation, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht wurden. So heißt das Buch von Birgit Kelle und Eva Dämmerle. Und Martina, in ein paar Wochen wird das neue Buch von Gunter Frank rauskommen, wo du ja auch mitgeschrieben haben wirst. Wie wird das Buch heißen? Steht schon ein Titel fest?
Ich glaube, der Staatsverrat ist geplant.
Der Staatsverrat.
Das erste Buch ist ja der Staatsvirus, dann das Staatsverbrechen und ich glaube, jetzt heißt es der Staatsverrat.
Dann bedanke ich mich für das großartige Gespräch. Vielen Dank, Birgit Kelle und Martina Binnig.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Dann bin ich gespannt auf die Reaktion.
Und zum Schluss möchte ich mich besonders bei meinen Hörern für ihre Treue bedanken. Mit dieser Folge möchte ich mich von Ihnen verabschieden, denn jetzt geht es erst einmal in eine längere Sommerpause. Seit über 3 Jahren habe ich hier auf Indubio jeden Sonntag mit wunderbaren Gästen gesprochen. Um genau zu sein, waren es 174 Wochen am Stück ohne Pause. Und eine Pause soll nun kommen. Corona war das erste Thema, das hier auf Indubio umfangreich besprochen wurde. Und mit Corona als Thema endet es auch erstmal. Das heißt nicht, dass ich ganz verschwinden werde. Ich werde der Achse des Guten natürlich erhalten bleiben und Sie werden immer mal wieder was von mir hören, allerdings erstmal nicht mehr jeden Sonntag im Podcast Indubio. Indubio, das heißt im Zweifel. Und ich bedanke mich bei der ganzen Redaktion der Achse des Guten dafür, dass sie es mir ermöglicht hat, jeden Sonntag den Zweifel zu erlauben. Der Zweifel macht uns menschlich, er ist der Motor der Entwicklung. Wo der Zweifel eingeschränkt wird, stirbt die Freiheit. Der Zweifel lässt Raum für die Möglichkeit, dass es anders sein kann. Und wer zweifelt, lässt das andere als Möglichkeit zu. Bei Indubio habe ich viele andere Möglichkeiten kennenlernen dürfen. Und dafür sage ich Danke. Danke, dass Sie über 3 Jahre jeden Sonntag mit mir durch den Zweifel gegangen sind. Und ich verabschiede mich von Ihnen mit einem Zitat von Voltaire, der einmal gesagt hat: Zweifel ist kein angenehmer Zustand, aber Gewissheit ist ein absurder.